RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusk Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD wird über ein Manifest prominenter Parteimitglieder diskutiert. Darin fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist sie im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an.
In Berlin-Gatow ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch heute Abend kontrolliert gesprengt werden. Er liegt aber in einem Waldgebiet, sodass nur etwa 90 Menschen den Sperrkreis von 500 Metern verlassen müssen. Das Krankenhaus in Berlin-Kladow ist nicht betroffen. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend sonnig, nachts häufig klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 19 und in Spreenhagen 22 Grad. Morgen bekommen wir viel Sonne. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad in der Spitze. Und abschließend die Uhrzeit. Es ist 18.03 Uhr.
rbb 24 Inforadio.
Sandra Schwarte ist für Sie im Studio. In unserem Nachbarland Polen hat heute politisch viel auf dem Spiel gestanden. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl hat ja der polnische Regierungschef Tusk heute im Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Und wie das ausgegangen ist, schildert unser Korrespondent Martin Adam aus Warschau.
Sogar Aleksandra Uznanska-Wiśniewska ist aus Florida zurückgekommen. Ihr Mann sollte heute von dort als zweiter polnischer Astronaut überhaupt ins All starten. Aber die Abstimmung im polnischen Sejm sei wichtiger, findet sie. Uznanska-Wiśniewska ist Abgeordnete der Bürgerkoalition von Premierminister Donald Tusk. Und der gewinnt am Ende überraschend deutlich. Es haben 453 Abgeordnete abgestimmt, 243 dafür, 210 dagegen. Ich stelle fest, der Sejm der Republik Polen hat der Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 243 Stimmen, das ist eine mehr, als die Koalitionsparteien überhaupt Abgeordnete haben. Darauf hatte Tusk gehofft, denn der Premierminister ist angeschlagen, seit bei der Präsidentschaftswahl die rechtspopulistische PiS gewonnen hat. Tusk aber will trotz der zu erwartenden Blockade durch den neuen Präsidenten weitermachen. Die Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben. Uns erwarten 2,5 Jahre schwerer Arbeit unter Bedingungen, die nicht besser werden. Ein Präsident, der die von uns vorgeschlagenen Änderungen abgelehnt hat, wird durch einen Präsidenten ersetzt, der mindestens genauso unwillig ist. Erkenne den Geschmack des Sieges, aber auch die Bitterkeit der Niederlage, hatte Tusk vor der Abstimmung erklärt. Nur Kapitulation kenne er nicht. Es war eine Verteidigungsrede gegen den Tiefschlag, den die Wählerinnen und Wähler ihm und seiner Regierung bei der Präsidentschaftswahl erteilt haben. Man hätte die eigenen Erfolge deutlicher vorzeigen müssen, sagt Tusk. Dabei seien die vergangenen 1,5 Jahre ein großer Erfolg. Wirtschaftlich stehe das Land gut da, die Grenzen seien sicher, die Infrastruktur werde ausgebaut. Polen sei zurück auf der internationalen Bühne und auch die versprochene Aufarbeitung der Rechtsbrüche unter der PiS-Regierung bis 2023 komme voran, wenn auch langsam. Überhaupt ging es immer wieder um Tusks alten Gegner, um die PiS-Partei, was der PiS-Abgeordnete Marcin Przydacz Tusk dann auch genüsslich vorhielt.
Mówił pan ponad godzinę.
Sie haben über eine Stunde lang gesprochen, um die Vertrauensfrage zu stellen, aber eigentlich haben Sie nur über die PiS gesprochen. Sie können im Grunde über nichts anderes sprechen. Wir würden gerne hören, was Ihre Pläne sind. In vielen anderen Redebeiträgen wiederum gaben PiS-Vertreter ihr Bestes, um den Dauerkonflikt weiter anzuheizen. Immer und immer wieder wird Tusk beschuldigt, in Wahrheit für Deutschland und gegen polnische Interessen zu arbeiten. Aber auch die linke Opposition beklagt, dass sich Tusk mal wieder nur an der PiS abgearbeitet hat. Die Razem-Abgeordnete Marcelina Zawisza zum Beispiel. Wir haben absolut nichts darüber erfahren, was die Regierung im Gesundheitswesen plant. Die Menschen schreiben dramatische Nachrichten, wie schwer es ist, einen Arzttermin zu bekommen. Die Wartezeiten in den Krankenhäusern werden immer länger und Sie finden, wir sollen hier nur hören, dass die PiS böse ist? Dabei war ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl, dass viele Polinnen und Polen genervt sind vom sogenannten Duopol. Davon, dass Tusks Bürgerkoalition und die PiS seit Jahrzehnten die polnische Politik mit ihrer Dauerfehde dominieren. Mit der überstandenen Vertrauensfrage hat Donald Tusk sich und seiner Regierung eine Verschnaufpause verschafft. Aufbruchsstimmung hat er nicht verbreitet.
Unser Korrespondent Martin Adam war das aus dem ARD-Studio Warschau. Jetzt blicken wir nach Österreich. Am Tag nach dem Amoklauf in einer Grazer Schule ist Trauer das vorherrschende Gefühl bei vielen Menschen dort. Am Vormittag stand das öffentliche Leben in Österreich für eine Schweigeminute still. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel fasst die Ereignisse heute zusammen.
Nur die Kirchenglocke bleibt nicht still an diesem Vormittag auf dem Hauptplatz in Graz. Vor dem Erzherzog Johannbrunnen die vielen Kerzen, die die ganze Nacht brannten. Stilles Gedenken für die 10 Todesopfer des Amoklaufs an diesem Gymnasium in Graz, an dem viele selbst die Matura, das österreichische Abitur gemacht haben, die jetzt hier stehen und mittrauern. Die stille Gedenkminute landesweit am Vormittag, sie hilft ihnen sehr, sich tröstend zusammenzustehen.
Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es einfach katastrophal ist. Es ist ein seelischer Schmerz. Ich bin vor Jahren dort in die Schule gegangen, aber es gibt unzählige direkte Betroffene, die jetzt einen unendlichen seelischen Schmerz erfahren.
Und Österreich trauert, gemeinsam. Die Gedenkminute um 10, zur selben Uhrzeit, als gestern die ersten Notrufe eintrafen. Und Staatstrauer. 3 Tage, noch bis Freitag. Alles steht irgendwie still im Land.
Alle sind sehr betroffen. Es ist sehr ruhig, sehr einfach düster, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es wird nicht leicht, jetzt die kommenden Wochen auch das zu verarbeiten.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von Horror, der nicht in Worte zu fassen sei. Er war am Nachmittag in Graz, hat auch eine Kerze angezündet. Eine kleine gute Nachricht gab es auch. Die immer noch vielen Schwerverletzten in den Grazer Krankenhäusern, ihr Zustand jetzt stabil, melden die Ärzte. Gestern Abend noch war eine Lehrerin gestorben, das 10. Todesopfer. Die anderen, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 15 und 17 Jahren. Die Polizei hat das Gymnasium inzwischen besetzt, versucht den Tathergang nachzuvollziehen und auch so irgendwie die vielen Fragen zu beantworten, vor allem nach dem Motiv. Der Täter, 21, aus der Gegend, Österreicher, er hat sich selbst erschossen auf der Schultoilette. Er kannte sich aus, war selbst Schüler dort, ist 2-mal sitzen geblieben, ging ohne Abschluss, war arbeitslos. Seine Abschiedsbotschaften, gefunden bei der Hausdurchsuchung, seien wenig hilfreich, sagt Franz Ruf, Österreichs oberster Beamter, zuständig für die öffentliche Sicherheit.
Es war eine Botschaft an die Eltern. Kriminalisten haben mir erzählt, dass daraus keine Motivlage abzuleiten ist.
Bleibt die Frage, wie konnte der 21-Jährige an die Waffen kommen? Eine Schrotflinte und eine Pistole. Er hatte eine Waffenbesitzkarte, ganz legal. Sind Österreichs Waffengesetze vielleicht zu lasch? Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, reagiert zurückhaltend.
Es ist grundsätzlich eine politische Diskussion, die man natürlich nach solchen Ereignissen führen muss. Und wenn waffenrechtliche Lücken bestehen, dann gehören diese geschlossen.
Politik hat gerade Pause in Österreich, sagen die Politiker. Haben die politische Diskussion über das Waffenrecht aber schon mal begonnen? Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin fordert schärfere Gesetze, ein Waffenverbot. Markus Schweiger, Experte, aber vor allem selbst Waffenhändler, hält das für wenig sinnvolle Anlassgesetzgebung. Für die Pistole braucht es neben einwandfreiem polizeilichen Führungszeugnis auch einen sogenannten Waffenführerschein, ein Psychotest. Da scheint was schiefgelaufen zu sein, sagt Schweiger.
Ich bin total verwundert, wie es jemand schafft, hier durchzurutschen, ein 21-Jähriger. Gerade der klassische Amokläufer ist sehr verhaltensauffällig. Das ist, der muss entweder irrsinnig guter Schauspieler gewesen sein oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen.
Markus Schweiger nennt das einen Super-GAU. Die Diskussion ist eröffnet.
Österreich trauert gemeinsam nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz. Wolfgang Fichtel, unser Korrespondent, war das. Wir kommen zurück nach Deutschland und blicken auf den deutschen Wald, dem es bekanntlich seit Jahren nicht gut geht. Er leidet unter der Klimakrise, Trockenheit und Käferbefall. Das Bundeslandwirtschaftsministerium veröffentlicht jährlich dazu eine Studie, die dem Patientenwald genau den Puls fühlt. Die Waldzustandserhebung. Katrin Aue war bei der Vorstellung der diesjährigen Studie dabei im Wald.
Mitten im Tegeler Forst in Berlin. Kein typischer Ort für eine Pressekonferenz. Bundesagrarminister Alois Rainer von der CSU hat zu seinem ersten größeren Termin vor der Hauptstadtpresse mit Absicht nicht in einen schnöden Konferenzraum eingeladen.
Wie Sie wissen, komme ich aus dem Bayerischen Wald, bin selbst Waldbesitzer. Und als ich jetzt auf dem kurzen Weg hierher, ja, da ist mir das Herz schon ein Stück weit aufgegangen.
Dabei ist der Anlass kein Grund zur Freude. Die Waldzustandserhebung 2024 zeigt einmal mehr, der deutsche Wald ist im Dauerstress. Ziemlich genau wie letztes Jahr lautet die Diagnose, nur etwa jeder fünfte Baum ist gesund. Gut abzulesen ist das an den Baumkronen. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme zeigt nach oben.
Wenn wir jetzt uns diesen Baum anschauen, dann können wir da einfach durchschauen. Man sieht auch, dass da Äste, Trockenäste drin sind. Also es sind ganze Äste ohne Blätter drin. Und die, die Blätter haben, die haben das nur vereinzelt.
Das Thünen-Institut hat Daten aus allen Bundesländern ausgewertet. Die Bilanz: bei den Fichten ist der Anteil der stark geschädigten Baumkronen leicht gesunken. Bei Kiefern und Buchen ungefähr gleich wie im Vorjahr. Aber die Eichen, betont der Minister.
Das leider traurige Schlusslicht ist die Eiche. Nur noch 16% der Eichenbäume sind hier gesund. Im Vorjahr waren es 17%.
Ein steiler Abstieg für die deutsche Eiche. Vor 40 Jahren war noch über die Hälfte der erfassten Exemplare gesund. Aber der Klimawandel hinterlässt seine Spuren.
Der Wald leidet immer noch unter den Trockenjahren zwischen 2018 und 2022. Er hat sich da noch nicht erholt. Wir sind, so hoffe ich, auf einem guten und passenden Weg.
Und der Weg heißt, den Wald so umgestalten, dass er mit den Folgen der Erderwärmung besser klarkommt. Seit 2022 wurden laut Minister gut 200 Millionen Euro in Wiederbewaldung und Waldumbau gesteckt. Viel Geld, aber kaum greifbare Verbesserungen, findet Nicola Ude von der Naturschutzorganisation BUND. Die bisherigen Bemühungen reichten offenbar nicht.
Leider wird aktuell immer noch viel zu wenig getan, um unsere Wälder besser zu schützen. Es gibt zwar einzelne Förderprogramme, die gut sind, um eben auch den Wäldern unter die Arme zu greifen. Das ist aber noch viel zu wenig.
Heißt laut BUND, Waldbesitzer sollten insbesondere auf Mischwald setzen, weniger Nadelbäume anpflanzen, mehr Laubbäume, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Das Problem ist nur, viele Waldbesitzer wollen nach wie vor auch schnell wachsende Nadelhölzer kultivieren. Es ist auch hier eine Frage des Geldes. Das wissen der Minister und die Umweltschützer.
Katrin Aue war das aus dem Hauptstadtstudio über den Zustand des deutschen Waldes. Und jetzt geht's weiter mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Hohn und Spott und Sorgen wegen der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr. Der deutsche Thomas Tuchel hat seine erste Niederlage als englischer Nationaltrainer kassiert gegen Senegal. Tuchels Kritiker haben nun neue Argumente. Aus London dazu ARD-Korrespondent Christoph Prössl.
It's a Senegal storm for Thomas Tuchel and England.
Am Ende haben sie die Mannschaft ausgebuht. Ein zynischer Sturm, wie der Reporter des Senders ITV feststellte. Nach der 1:3-Niederlage gegen Senegal waren viele Fans fassungslos. Es tut weh, titelt heute die Zeitung Daily Mail und druckt ein Foto von Thomas Tuchel ab, der sich sichtlich enttäuscht den Kopf hält. In mehreren Zeitungen wird heute analysiert, das sei das erste Mal, dass England gegen eine afrikanische Mannschaft verliert. Genau ein Jahr vor der Weltmeisterschaft sieht es für Thomas Tuchel nach dem 4. Spiel der Nationalmannschaft nicht so dolle aus. Der Honeymoon ist vorbei, schreibt der Daily Mirror mit Blick auf den frisch angeheuerten Deutschen. Nicht alles war schlecht, sagte der nach dem Spiel.
Not everything was bad. We had a lot of changes. Play against number 19 in the world.
Tuchel hatte zahlreiche Spieler ausprobiert, viele eingewechselt. Doch das soll keine Entschuldigung sein. Wir müssen besser werden, sagte der Trainer. Wie viel Zeit ihm dafür bleibt? Mal schauen. In der Sun heißt es schon, Thomas Tuchel könne es vergessen, den 2. Stern auf dem Trikot für England zu holen.
Im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko und wie es an der Westküste der USA ein Jahr vor der WM aussieht, dazu ARD-Korrespondent Andreas Hein.
In Los Angeles ist die Fußball-WM im Moment noch nahezu unsichtbar. Vor ein paar Wochen wurde sie zumindest hörbar gemacht. Ein lokaler DJ hat die offizielle FIFA-Soundhymne für Los Angeles produziert. So klingt sie. Die Bürgermeisterin ruft auf zu einem großen Clean-up bis zur Weltmeisterschaft. Kaum etwas soll dann noch an die verheerenden Brände oder die Ausschreitungen der Proteste erinnern. Weiter im Norden Kaliforniens blitzt in dieser Woche die kommende WM schon etwas mehr durch. In Santa Clara, dem Vorort von San Francisco, steht das WM-Stadion. Hier ist das American Football Team der San Francisco 49ers zu Hause. Genau dort soll heute eine Gedenktafel enthüllt werden. Offizieller Austragungsort der WM. Das alles passiert in einem Jugendfußballpark, in dem es dann zur Feier des Tages ein kleines Trainingscamp für Kinder und Jugendliche gibt. Aber bevor in Santa Clara die Fußball-WM zu Gast ist, findet da im nächsten Jahr noch der Super Bowl statt. Und das ist das weitaus größere Thema. Im Austragungsort Seattle im Bundesstaat Washington gibt's Vorfreude der anderen Art. Das Stadion wird im nächsten Jahr zum ersten Mal mit echtem Rasen ausgestattet. Das gab es dort noch nie und soll $7 Millionen kosten. Aber sofort nach der WM wird er wieder rausgerissen und Kunstrasen eingesetzt. Darauf bestehen die Teams, die dort American Football spielen.
Soweit der Sport mit Andreas Hein und Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Die Ärztin Jenny de la Torre Castro war so etwas wie das Herz für die Schwächsten in Berlin. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis obdachlose Menschen viele, viele Jahre und wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre Castro gestorben. Liane Gruß mit einem Nachruf.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es da so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, das, was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny Della Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. Viele Auszeichnungen folgen. Jenny Della Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny Della Torre Castro, gestern ist sie gestorben. Sie geben sich am Telefon als Enkel, als Tochter oder Polizist aus und bringen dann ältere Menschen dazu, ihre gesamten Ersparnisse herauszugeben. Das ist der sogenannte Enkeltrick und der gehört längst zur organisierten Kriminalität. Internationale Ermittler und Staatsanwälte berieten heute in Teltow, wie Angehörige sich schützen können. Unser Reporter Felix Leitmeier hat mit einem der Konferenzteilnehmer gesprochen.
Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert. Täglich werden in Deutschland Menschen angerufen, oft Ältere, gezielt ausgesucht, weil ihr Vorname im Telefonbuch auf ein gewisses Alter schließen lässt. Dann beginnt das Schauspiel. Die Polizei hat einen echten Schockanruf nachsprechen lassen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama!
Was ist denn?
Ich hatte einen Autounfall!
Mehr als 6600 Fälle von Enkeltrick und Schockanruf hat das BKA im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik registriert. Rund 1500 hat die Polizei demnach aufgeklärt. Die Schadenssumme geht in die Millionen. Der Enkeltrick-Experte des Berliner LKA, Sebastian Höhlich, kennt die aktuelle Masche der Betrüger. Nach Todesanzeigen suchen, die Nummer des Verstorbenen im Telefonbuch finden und anrufen.
In der Regel geht ja dann die Witwe ans Telefon. Dann geht das sogar so weit, dass man sagt, am Freitag ist doch die Beerdigung. In diesem sehr, sehr labilen Zustand sind die Geschädigten noch wesentlich angreifbarer und denken dann überhaupt nicht nach.
Viele glauben, das passiert mir nicht. Das wissen die Betrüger und bleiben hartnäckig.
Sie rufen von morgens bis abends an. Das geht 20, 30, 40 Mal ohne Erfolg. Aber beim 41. Anruf, da hat man dann leider Erfolg.
Dahinter stecken Profis, die in großen Callcentern arbeiten, sagt der Kriminalhauptkommissar.
Das sind Berufskriminelle. Sie stehen morgens auf und begehen Straftaten. Sie haben Ableger in allen Ländern.
Genau deshalb treffen sich heute Ermittler aus ganz Europa bei einem Treffen in Teltow. Die Konferenz in Teltow habe vor allem ein Ziel.
Wir werden dort Bekämpfungsstrategien entwickeln. Da geht es natürlich in erster Linie auch darum, dass unsere Rechtssysteme auch miteinander abgeglichen werden.
Die Polizei müsse länderübergreifender, unbürokratischer und schneller arbeiten, findet Sebastian Höhlich. Es sei aber auch wichtig, dass sich jeder Einzelne gegen die Enkeltrickbetrüger wappnet.
Wenn ihr am Wochenende bei der Oma seid, redet darüber, bei Kaffee und Kuchen, klärt auf, dass es diese Masche gibt. Am besten ist es, sich umgehend aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.
Der Kommissar empfiehlt, mit Angehörigen ein Codewort auszumachen, um sich am Telefon erkennen zu können. Und am besten einfach auflegen.
Tricks gegen den Enkeltrick, RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das. Nach Brandenburg. In 20 Jahren will das Bundesland ja klimaneutral wirtschaften. Das heißt, dass alle in der Wirtschaft verursachten Treibhausgase kompensiert werden müssen. Wie die Unternehmen im Lande darauf vorbereitet werden können, das hat ein Gutachten der Wirtschaftsforscher der Prognos AG heute im Brandenburger Landtag vorgestellt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war dabei.
Das Rüdersdorfer Cemex Zementunternehmen und auch das ArcelorMittal Stahlwerk in Eisenhüttenstadt brauchen für ihre Produkte viel Energie und setzen dabei große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids frei. Um die Arbeitsplätze und wichtige Produkte in Brandenburg zu halten und Klimaneutralität anzupeilen, schlagen die Wirtschaftsforscher von Prognos vor, unter anderem dort das Kohlendioxid künftig abzutrennen. Prognos-Projektleiter Sebastian Lübbers.
Der CO2-Preis wird langfristig und mittelfristig steigen. Das heißt, hier haben wir einen wirtschaftlichen Druck für diese Unternehmen, dass sie die Emissionen wegbekommen. Und ein Teil wäre dann die Abscheidung. Neben vielen anderen Transformationstechnologien wäre aber die Abscheidung ein zentraler Meilenstein für diese Branche. um auf nette Null zu kommen.
Im Prognosgutachten werden für die Kohlendioxidabscheidung im Land Brandenburg bis zum Jahr 2045 Investitionskosten von 2,4 Milliarden Euro errechnet. Hinzu kommen mehr als 1 Milliarde Euro für ein Leitungsnetz, um das Kohlendioxid von Brandenburgs Industriestandorten wegzutransportieren. Brandenburg werde nicht zur CO2-Lagerstätte, sagt Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD.
Die derzeitigen Diskussionen sind so, dass wir uns eine Offshore-Speicherung oder eine Speicherung in den nordeuropäischen Ländern vorstellen können. Eine Speicherung in Brandenburg ist derzeitig nicht vorgesehen bei der Landesregierung. Wir wollen aber vor allem das leitungsgebundene System aufbauen, um das zu ermöglichen.
Die Brandenburger Landesregierung werde sich jetzt daran machen, eine Strategie zum Umgang mit Kohlendioxid zu erarbeiten. Gemeinsam mit Unternehmern, deren Firmen noch viel Kohlendioxid freisetzen, aber auch mit Unternehmern, die aus Kohlenstoff und Elektrolysewasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen. Kritische Worte für die Pläne zur Abscheidung, zum Transport und zur Lagerung von CO2 findet Axel Kruschert vom Brandenburger Bund für Umwelt und Natur.
Es ist jetzt schon klar, dass kein Unternehmen diese Technologie einführen wird, ohne hochsubventioniert zu sein. Also sie müssen viel Steuergeld hineinstecken, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo es meiner Ansicht nach viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Zeitdruck und Entscheidungsdruck sind da. Laut Prognosgutachten müssten für die Klimaneutralität im Jahr 2045 6,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in Brandenburg durch die CCS-Technologie vermieden werden.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Wir blicken nach Berlin. Fast 100.000 bedürftige Menschen versorgt hier die Tafel über ihre Ausgabestellen. Zehntausende sind es auch in Brandenburg mit Lebensmitteln. Und jetzt sucht die Tafel für den Sommer dringend freiwillige Helfer. Die Arbeit der Helfer hat sich unsere Reporterin Anke Michel am Großmarkt in der Beusselstraße zeigen lassen.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Waren. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt's dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht.
Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Die Berliner Tafel sucht für den Sommer Helfer. Anke Michel war das mit ihrem Bericht. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Nachzuhören auch in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit 45 Minuten plus ab Glindow auf der südlichen A10. In Berlin entspannt sich so langsam die Lage. Geduld brauchen Sie aber noch auf der A113 stadtauswärts. Zwischen dem Dreieck Neukölln und Adlershof dauert es 20 bis 30 Minuten länger. Stockenden Verkehr haben wir außerdem auf der A115 einwärts vor der Spanischen Allee mit 10 Minuten plus und auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding ab Wegstraße hier etwa 15 Minuten plus. Und ein Hinweis noch für heute Nacht. Von 21 Uhr bis 5 Uhr früh wird die A100 zwischen dem Dreieck Charlottenburg und dem Funkturm in Richtung Neukölln gesperrt. Außerdem ist die A113 stadtauswärts zwischen Stubenrauchstraße und Adlershof gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Er erhielt dabei mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe noch 2,5 Jahre. Die Zeit müsse man nutzen, auch wenn die Arbeit mit dem neuen Präsidenten eher noch schwieriger werde.
Die USA haben sich in Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Laut Präsident Trump ist Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen nach der Vereinbarung nicht höher als 55% steigen. Chinesische Studenten sollen weiter an Hochschulen in den USA studieren können. Die formelle Zustimmung beider Seiten steht noch aus. In der SPD gibt es eine Debatte um ein Manifest prominenter Parteimitglieder. Darin fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau. Sie kritisieren Aufrüstung und die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Aus der SPD-Parteispitze hieß es, solange Russland als Ziel die Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Entspannung geben. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. 9 von 11 Patienten sind aber noch auf der Intensivstation. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Die Polizei fahndet nach dem Motiv. Ein Abschiedsbrief, ein Abschiedsvideo an seine Mutter, gefunden bei der Hausdurchsuchung, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Entdeckt wurde auch eine Rohrbombe, die nicht funktioniert hätte, so die Polizei.
In der JVA Berlin-Tegel ist erneut ein Straftäter nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Der 39-jährige Mann, der unter anderem wegen 2 Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt, war am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit September 2024. Alle anderen verliefen problemlos. Die Berliner Polizei sucht nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, das Gefahrenpotenzial sei nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger bei Ausgängen geflüchtet. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend sonnig, nachts häufig klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 und in Brandenburg an der Havel 21 Grad. Morgen viel Sonne, die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad in der Spitze. Es bleibt sonnig, am Freitag bis 27 und am Samstag bis 30 Grad möglich. Und die Zeit jetzt, es ist 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Einen Teil ihres Gewinns zahlt sie an den Papst aus und berühmt-berüchtigt wurde die Vatikanbank durch zahlreiche Skandale. Es ging um Geldwäsche und sogar die Mafia war da zeitweise mit im Spiel. Es hat Jahre gedauert, bis die Bank ihren Ruf wieder halbwegs hergestellt hatte. Der verstorbene Papst Franziskus hatte an den nötigen Reformen erheblichen Anteil. Sein Nachfolger kann sich nun dank gestiegenem Jahresgewinn über eine solide Rendite freuen. Und die ist auch hochwillkommen, denn um die Finanzen des Vatikans steht es nicht zum Besten. Italien-Korrespondentin Lisa Weiß über die Geschäfte der Vatikanbank und die finanzielle Situation des Zwergstaates, soweit die überhaupt transparent ist.
Papst Leo XIV. Kann aufatmen, aber nur ein bisschen. Die Vatikanbank IOR steht ganz gut da, hat so viel verwaltetes Vermögen wie noch nie in den vergangenen 10 Jahren und hat die eigenen Ziele übertroffen, obwohl sie bei ihren Anlagen nicht nur an Gewinn denkt, sondern nach ethischen Wertvorstellungen investiert. Das geht aus der Bilanz hervor, die der Vatikan jetzt veröffentlicht hat. Der Gewinn der Bank ist demnach im vergangenen Jahr um etwa 7% gestiegen, auf 32,8 Millionen Euro. Ein Teil des Gewinns wird als Dividende an den Papst ausgezahlt, er wird aber bei weitem nicht reichen, um das Finanzloch des Vatikans zu stopfen. Denn weltweit spenden immer weniger Menschen an die Kirche, stattdessen steigen zum Beispiel die Verwaltungskosten und die Renten, die der Vatikan auszahlen muss. Wie die genaue Finanzlage des Vatikans derzeit ist, ist unklar. Den letzten vollständigen Haushaltsbericht hat der Zwergstaat 2022 veröffentlicht. Die Vatikanbank selbst verwaltet die Vermögen von rund 12.000 Kunden, vergibt aber keine Kredite. Die meisten Kunden sind Geistliche, Ordensgemeinschaften, Bistümer und andere kirchliche Institutionen oder Diplomaten. Die Bank war wegen vieler Skandale jahrzehntelang in den Schlagzeilen. Es ging zum Beispiel um undurchsichtige Finanzgeschäfte, auch unter Beteiligung der Mafia, um Geldwäsche oder um Verluste bei Investitionen. Insbesondere der verstorbene Papst Franziskus hatte die Bank reformiert, um sie transparenter zu machen.
Korrespondentin Lisa Weiß über die jüngste Bilanz der Vatikanbank und den päpstlichen Staat, der auf ihre Gewinne dringend angewiesen ist. In den größeren Städten hat sich Carsharing längst etabliert, denn es braucht nicht unbedingt ein eigenes Auto, um kurz ein Möbelstück zu transportieren, raus ins Grüne zu fahren oder eben mal schneller nach Hause zu gelangen, statt auf den seltenen Nachtbus zu warten. Aber die Geschäftsbedingungen nur kurz zu überfliegen ist keine gute Idee, denn im Kleingedruckten können teure Überraschungen lauern. Zum Beispiel bei einem Unfall eine Selbstbeteiligung um die 1.000 Euro. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit einem Verkehrsanwalt und einer Berliner Carsharing-Firma darüber gesprochen, was man bei der Nutzung besser wissen sollte.
Der Berliner Anwalt für Verkehrsrecht, Alexander Einfinger, hatte schon einige Fälle auf dem Tisch, in dem sich Kunden beim Carsharing falsch verhalten haben.
Was häufiger vorkommt, sind so, dass man eine Vertragsstrafe zahlen muss, weil man ein Fahrzeug geraucht hat oder weil man einen anderen Fahrer eingesetzt hat. Das kommt relativ häufig vor. Dann sagt man, oh, mir ging es nicht so gut, mir war ein bisschen übel und ich habe meine Frau weiterfahren lassen. Oder es ist sogar so, dass halt wirklich man einfach den Kumpel mal fahren lässt, man kommt von der Party und man macht sich darüber keine Gedanken. Aber das wäre alles ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und entsprechend führt das auch dann zu einer Vertragsstrafe leider.
Das kann dann ein paar hundert Euro kosten. Beim Carsharing gilt null Probille, Rauchverbot und keine Fahrerwechsel. Verstöße fallen spätestens beim Unfall auf. Viele Autos haben auch Rauchsensoren und Blitzerfotos entlarven falsche Fahrer. Anwalt Alexander Einfinger kennt aber auch Fälle, in denen der Fahrer eigentlich nichts falsch gemacht hat.
Der häufigste Fall ist eigentlich wirklich, dass sich das Carsharing-Unternehmen bei der Fahrerin oder dem Fahrer meldet und sagt, wir haben mitbekommen, dass es da einen Schaden am Fahrzeug gab und der wurde uns nach ihrer Miete gemeldet.
Das kann zum Beispiel passieren, wenn man vergessen hat, vor der Miete die Schäden zu melden oder welche übersehen hat. Dann können einem Schäden zugeschrieben werden, für die man eigentlich nichts kann.
In diesem Falle sollte man auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln. Oft ist es so, dass Mandantinnen bei uns in so Rechtfertigungsnot sich so ein bisschen fühlen und dann auch sagen, ja, habe ich nicht gesehen den Schaden oder irgendwas. Also grundsätzlich sollte man sich zu dem Schaden nicht äußern, denn die Beweislast ist ja gerade auf der anderen Seite.
Das bedeutet, die Carsharing-Firma muss im Zweifel beweisen, dass der Fahrer schuld ist. Passiert aber tatsächlich ein Unfall, sollte man ihn immer melden und die Polizei rufen. Sonst drohen Konsequenzen, warnt der Anwalt. Auch die Carsharing-Anbieter, wie das Berliner Unternehmen Miles, schreiben das vor. Die Versicherung läuft dann über die Firma.
Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass man mit einem Miles-Fahrzeug einen Unfall hat, den man selbst verschuldet hat, dann ist man vollkaskoversichert, allerdings mit einer Selbstbeteiligung. Die liegt dann bei einem normalen Pkw in Höhe von 900 Euro, kann aber reduziert werden,
erklärt Sprecherin Nora Götte. Ab 1 Euro pro Miete kann man bei Miles die Selbstbeteiligung senken. Das werde auch oft genutzt. Um Schäden aufzuklären, hat das Unternehmen moderne Technik in den Autos verbaut.
Größere Schäden können wir Nutzerinnen zuordnen. Wenn du jetzt einen Spiegel abgefahren hast und das uns aber nicht gemeldet hast, dann können wir das halt im Nachgang trotzdem feststellen, weil da ja auch eine Technik im Auto verbaut ist, die halt irgendwie Vibration oder härtere Vibration spürt beispielsweise.
Grundsätzlich empfiehlt sie aber immer, vor der Fahrt um das Carsharing-Auto rumzugehen und Schäden am Auto zu dokumentieren.
Tabea Schoser übers Kleingedruckte beim Carsharing-Vertrag. Ein genauer Blick lohnt sich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Berlin wird gerade wieder von mehreren Gewaltvorfällen erschüttert, an einem Ort, an dem man sie lieber nicht vermutet, an der Grundschule nämlich. Die Taten natürlich nicht zu vergleichen mit dem schrecklichen Amoklauf, der sich im österreichischen Graz gestern zugetragen hat. Dennoch schreckliche Vorfälle auch hier. In Spandau hat ein 13-Jähriger ja kürzlich seinen Mitschüler fast erstochen. Und in Mitte beklagt ein homosexueller Lehrer schweres Mobbing von Seiten seiner Schüler. Was kann man tun, wenn Kinder und Jugendliche gewalttätig sind? Sind Berlins Schulen da noch gut aufgestellt? Darüber hat Inforadio-Redakteurin Silvia Tieks mit Albrecht Lüther gesprochen. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin.
Herzlich willkommen, Herr Lüther.
Ja, guten Tag.
Sie sind ein gefragter Mann in diesen Tagen aus sehr traurigen Anlässen. Ein fast tödlicher Messerstich eines Grundschülers. Das ist Gewalt, das ist ganz klar. Heftige verbale Attacken von Grundschülern gegen einen schwulen Lehrer. Ist das eigentlich auch Gewalt? Ja, oder?
Heftige verbale Attacken sind auch Gewalt, genau. Wir arbeiten seit vielen Jahren, bis ins letzte Jahr auch für das Land Berlin, haben auch ein Gesamtkonzept Berlin gegen Gewalt entwickelt und wir sind da immer von einem erweiterten Gewaltbegriff ausgegangen, ja. Man sollte also nicht nur an diese körperliche Dimension denken, sondern eben auch verbale und psychische Gewalt und ganz klar, was aktuell immer wichtiger wird, sind auch Gewaltformen, die sich gar nicht im physischen Raum abspielen, sondern im digitalen Raum, also Cybermobbing und solche Dinge. Also was wichtig ist, wenn man einen sehr präzisen Gewaltbegriff, sage ich mal, verwenden will, ist eine Absicht, eine Schädigungsabsicht und es ist das Eintreten von Schädigungen bei den Betroffenen. In welcher Form sich das abspielt, das ist erstmal gar nicht so zentral. Jedenfalls muss es nicht immer körperliche Gewalt sein.
Okay, die Polizei verzeichnet für Berlin aktuell eine Verdoppelung der Straftaten gegen Lehrkräfte, wobei wir bei den beiden Fällen, die wir hier diskutieren, ja auch ein Opfer haben, das sein Kind ist. Daran sieht man ja, der Raum Schule ist offenbar in den letzten Jahren wieder, Fragezeichen, ein Ort von Gewalt geworden. Ist das so?
Also zunächst mal würde ich vielleicht ganz allgemein sagen, es gibt immer das große Erschrecken, wenn solche Vorfälle bekannt werden und vor allen Dingen, wenn sie eine bestimmte Dramatik, also eine bestimmte Schwere erreichen. Wir sollten aber trotzdem nicht so tun, als ob Gewalt die große Ausnahme ist. Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen. An vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen, wenn ich vom Thema Mobbing spreche, Gewalt. Verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention, ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor. Es gab schon auch Zeiten, wo wir mit gutem Gewissen und guten Zahlen auch sagen konnten, das ist weniger geworden. Die Situation hat sich bis vor ungefähr 10 Jahren wirklich deutlich entspannt. Wenn man sich mal erinnert an die Nachwendejahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, ja, wo auch extrem rechte Jugendkulturen, die übrigens mittlerweile auch wieder aus den Löchern gekrochen kommen, da hatten wir tatsächlich eine Beruhigung so in den 10er Jahren. Und das hat sich geändert wieder. Und eine Zäsur ist wirklich, wenn man so die Kurven anguckt, was wir intensiv machen im Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz und Gewaltdelinquenz, ist die Pandemie. Das hat sich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet. Also diese rückläufigen Tendenzen sind so ein bisschen zum Stoppen gekommen. Dann wurde es in der Pandemie deutlich weniger. Ist ja klar, die Schulen waren geschlossen. Und danach sind die Schüler irgendwie ein bisschen verwandelt, wieder zurückgekommen.
Und jetzt blicken wir auf Grundschüler und wir schauen auf Jungs. Das muss man ja auch sagen. Was ist da los?
Tatsächlich ist es sehr auffällig, dass die dynamischsten Zuwächse im Augenblick aus dem Grundschulbereich kommen. Also wirklich von den Kindern, ja. Auch das war nicht immer so. Und es meistens sind es immer noch Jugendliche, aber die Gewalt auffällig werden. Aber eben bei den Kindern ist es auffälliger geworden. Es gibt viele Merkmale, über die man sprechen kann. Warum werden Kinder oder Jugendliche oder Menschen, Erwachsene gewalttätig? Und diese Geschlechterdimension ist oft so offensichtlich, so sind halt Jungs, die sind halt ein bisschen wilder, dass man da gar nicht weiter drüber spricht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Mosaikstein. Bestimmte Konzepte in der Soziologie nennt man das manchmal auch gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, wie ein richtiger Mann zu sein hat. Der muss sich eben durchsetzen, der muss körperlich stark sein, der darf sich nichts bieten lassen. Und da hatten wir in den auch sehr positive Entwicklungen, dass solche Rollen sich so ein bisschen flexibilisiert, geöffnet haben. Männer sollten auch ihre Gefühle kennen und so weiter. Und es gibt durchaus Tendenzen auf der großen Weltbühne, wenn man sich mal die Repräsentanten der Weltmächte anschaut, aber auch beispielsweise im Internet, so gewisse Influencer in der Manosphere und so weiter, die versuchen, so hypermaskulinistische Bilder wieder zum Leben zu erwecken.
Bei der Messerattacke in Spandau eines 13-Jährigen, der dieser Tat bezichtigt wird, da sprach die Berliner Schulsenatorin von einem Einzelfall. Ist das Ihrer Beobachtung nach auch tatsächlich so? Messerkriminalität doch in der Form nicht so häufig an Schulen?
Ja, solche Fälle extremer Gewalt, solche Amokläufe sind sicherlich an Schulen Ausnahmen, aber gleichzeitig, ohne dass ich jetzt in dieses Horn Messerkriminalität und so ist auch eine komplizierte Debatte stoßen will, gibt es aber tatsächlich sehr klare Evidenzen, also zum Beispiel polizeiliche Zahlen, auch dort wieder nach der Pandemie, geht dieser Einsatz von Messern deutlich hoch. Auch dort sind es wieder Kinder und Jugendliche, die da vor allen Dingen auffällig werden.
Sie hören das vis-à-vis im Inforadio mit Albrecht Lüther, Experte für Gewalt und Prävention. Sie beobachten das seit vielen, vielen Jahren. Sie haben jährlich ein Monitoring, also einen Bericht erstellt über Vorfälle an Schulen und im öffentlichen Raum in der ganzen Stadt. Und Sie arbeiten an Konzepten, theoretisch und praktisch, was man tun kann. Was kann man tun gegen Messerkriminalität? Was hat ein Messer in der Hand eines 13-Jährigen verloren?
Eine der, glaube ich, wichtigsten Maßnahmen, die es auch tatsächlich gibt, ist ein Angebot des LKA. LKA PREV, die Zentralstelle für Prävention ist das. Die haben in vielen Direktionen und Abschnitten, genau, das Landeskriminalamt, ne? Sogenannte Präventionsbeauftragte. Und es gibt Polizeibeamte, die in einer Unterrichtseinheit und Beamtinnen geschult sind, um Jugendliche, Schülerinnen vor Ort an den Schulen über die Gefahren des Messergebrauchs aufzuklären. Ja, das ist so mit Medieneinsatz, mit Rollenspielen und allem drum und dran. Und das ist wahrscheinlich kein Mittel, um so eine gezielte Tat, wie wir sie in Spandau beobachtet haben, der vorzubeugen. Aber oft gibt es eben auch die Situation, und das wissen wir aus den Befragungen seinerzeit in der Evaluation, dass die Jugendlichen gar nicht aggressiv sich fühlen, sondern die glauben, sie müssen sich schützen. Sie sehen Berlin als eine gefährliche Stadt. Sie sind abends unterwegs irgendwo, weiß ich nicht, am Ostkreuz, am Alex und denken, ich nehme mal lieber ein Messer mit. Das haben die anderen ja auch. Ja? Und dann kommen Gruppenkonstellationen, dann zieht das irgendjemand und dann eskaliert das. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche naiv sind, wenn sie ein Messer mitnehmen. Aber es ist eben oft so, dass schon ein kleiner Stich, wenn er eine Arterie trifft oder so, da muss nicht viel passieren. Und dann sind die Leute in Lebensgefahr. Ja? Das sind so Themen, die in dieser Einheit, in dieser Unterrichtseinheit vermittelt werden wollen. Und das ist aber, soweit ich das überblicke, auch das einzige wirklich themenspezifische Angebot, was wir in Berlin haben, was zum Thema Waffen, Messer informiert.
Und grundsätzlich, wir haben ja an Berlins Schulen Psychologen, wir haben Sozialarbeiter. Mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt keine allzu üppige Ausstattung. Es gibt teilweise Schulstationen, da sind dann richtige Teams vorhanden. Ist das nicht schon ein guter Präventionsansatz, dass da Leute sind vom Fach, die einen Blick auf die Schüler haben, Gesprächsangebote machen können?
Das ist völlig außer Frage meines Erachtens und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen. Also die rückläufigen Tendenzen bis so Mitte der 10er Jahre, ja, bis 15, 16, 17 sowas, die wir beobachtet haben, das ist in der Forschung eigentlich Konsens, dass das was damit zu tun hat, dass man das Thema ernst genommen hat und dass man Präventionsangebote entwickelt hat in ganz anders unterschiedlichen Kontexten. Das kann man auch in Bezug auf einzelne Maßnahmen ja nachweisen, dass sowas wirkt. Und gerade so, wenn es in die Infrastruktur, in die Schulen selbstverständlich geht, sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Eine andere Sache, was die Schulen betrifft, will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir haben große Förderprogramme des Landes Berlins, Jugendsozialarbeit an Schulen, die auch in der Regel weiterentwickelt wurden, weil auch insgesamt das Bewusstsein sich dafür gestärkt hat oder verfestigt hat, dass das Schule ohne sozusagen, dass sie auch als ein sozialer Ort gestaltet wird, einfach nicht mehr funktioniert. Die Schüler sind zu komplex, zu divers geworden, bringen oft bestimmte Kompetenzen sozialer Art gar nicht mehr so selbstverständlich mit in die Schule. Also um gut in Mathe und Deutsch zu werden, muss man auch manchmal über Gefühle sprechen beispielsweise, um es jetzt mal einfach zu sagen, ja. Aber es gibt auch ein spezifisches Landesprogramm. Es ist aufgelegt worden neben diesem großen Jugendsozialarbeit an Schulen. Das heißt Pro Respekt, gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten. Und da wurde sehr gezielt geguckt nach Schulen, die auch eine Gewaltproblematik haben und dann auch versucht, längerfristig zu arbeiten. Weil eigentlich geht es darum, man muss Schulentwicklungsprozesse aufbauen. Ja, man muss überlegen, in welchen Jahrgängen machen wir welches Angebot. Das muss sozusagen so ein bisschen, und das haben aber tatsächlich viele Schulen auch. Viele Schulen haben auf Papier, zumindest wir machen einen Klassenrat, wir haben Konfliktmediation, es gibt auch landesgeförderte Programme, Fairplayer, Klasse 2000. Viele wissen das nicht, aber das ist wirklich auch ein groß ausgebautes Feld, ja, und darum geht es, solche Strukturen auch verlässlich vorzuhalten, dass die Leute...
Und sie zu nutzen.
Und sie zu nutzen. Ja, aber ich denke, also gerade was Schulsozialarbeit angeht, Schulstationen und so weiter, also ich bin auch Vater und ich kenne Berliner Schulen aus eigener Erfahrung, da hatte ich den Eindruck, das ist schon wichtig, dass die da sind und die werden auch genutzt, ob das Sportangebote sind, ob das eine Zuwendung ist, ob das einfach Beziehungspersonen auch sind, an die man sich mal wenden kann, die einen eben nicht benoten oder auch anders sehen, als das Lehrkräfte vielleicht machen.
Geben Sie uns zum Schluss Ihr Gefühl. Sind wir noch auf dem richtigen Weg als Stadt in der Gewaltprävention an Schulen? Drohen wir irgendwo gerade wieder auszubüchsen, auf einen falschen Weg zu geraten, oder ist es doch dann nicht so schlimm?
Also ich würde sagen, es ist Aufmerksamkeit geboten und das ist gar nicht Berlin-Bashing, sondern das gilt auch in Österreich und in anderen Städten in Deutschland. Das ist wirklich ein allgemeiner Trend nach der Pandemie. Ja, da muss man noch mal genau hingucken. Ein Ergebnis des Jugendgewaltgipfels, wo ja schon mal über solche Themen gesprochen wurden vor nicht allzu langer Zeit, war allerdings, bitte jetzt nicht Projektitis und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Bitte keine Strohfeuer, sondern die Regelstrukturen stärken. Also tatsächlich, es gibt einige Angebote und es geht darum, dass die auch wirklich verlässlich arbeiten können. Und das ist leider nicht so. Also ich rede jetzt nicht von der Arbeitsstelle Gewaltprävention, die ich geleitet habe, sondern von queeren Bildungs- und Präventionsprojekten, ja, im Blick auf diese Moabiter-Schule. Es gibt Projekte wie Queer-Format und genau die sind es, die quasi zum Ende letzten Jahres nicht wussten, ob es überhaupt weitergeht, ja, wo viel improvisiert wurde. Es geht nicht immer um viel mehr Geld, aber um eine bestimmte Verlässlichkeit, solche Strukturen weiterzuentwickeln. Und ein anderer Punkt, der aber wirklich auch dann bildungspolitischer Art ist, aber den ich zumindest nochmal nennen möchte. Ich hatte jetzt bei dem Blick auf Moabit das Gefühl, dass auch in den Abstimmungsmechanismen, in der Bildungsverwaltung, in den Schulaufsichten einiges nicht so richtig rund lief. Ich habe oft mit Fachlehrern und Präventionsexperten gesprochen, die neidisch nach Hamburg geguckt haben. Da gibt es auf Landesebene eine große Beratungsstelle Gewaltprävention. Wir haben in Berlin eine Antidiskriminierungsbeauftragte und eine Antimobbingbeauftragte mit wenig Personal und eine dezentrale Struktur der Sibutze. Ja? Aber eine wirklich sichtbare Adresse, die vielleicht auch proaktiv die Schulen nochmal auffordert, da könnte ich mir persönlich durchaus vorstellen, als Frage, ob man da nicht von Hamburg sich was abgucken kann.
Das nehmen wir mit. Ich danke Ihnen, Albrecht Lüther, dafür, dass Sie hier waren und uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und Ihrer Expertise.
Dankeschön.
Albrecht Lüther war das. Er leitet die Arbeitsstelle Gewaltprävention beim unabhängigen Camino-Institut in Berlin.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Johann Sebastian Bach hat seine Musik immer wieder neu gedacht und überarbeitet und seinerseits Generationen von Komponisten und Musikerinnen beeinflusst und verwandelt. Insofern hat sich das Bachfest Leipzig das passende Motto ausgesucht: Transformation. In Leipzig hat Bach die letzten 27 Jahre seines Lebens verbracht. Morgen geht's los mit dem Bach-Festival und Kulturreporterin Grit Schulze hat den Überblick.
Beim Bachfest Leipzig wird nichts dem Zufall überlassen. Schon das Äußere des Programmbuchs zeigt, worum es geht. Transformation. Ein durch Tonfrequenzen erzeugtes grafisches Raster durchzieht das Cover. Entstanden aus Bachs letzter, unvollendeter Fuge. Der Leipziger Künstler Richie Riediger hat daraus ein sichtbares Klangbild geschaffen.
Das ist dann wirklich die letzte Minute, die er komponiert hat. Und die kann man sich über so eine Art Strichcode angucken.
Transformation geschieht im Festival aus der Freude an Komplexität, künstlerischer Neugier und gestalterischer Freiheit. Dabei ist der Intendant und Festivaldramaturg Michael Maul der leibhaftige Transformator. Er übersetzt Forschung in Festivalfieber, schaltet um zwischen Archiv und Augmented Reality, mal Thomaskantor im Geiste, mal Entertainer mit Strom im Blut. Michael Maul lädt Bach auf, und zwar so, dass Funken fliegen. Er weiß, dass viele Wege zu Bach führen und
je internationaler unser Publikum ist, umso jünger ist es auch.
Dem trägt er Rechnung. Ein Bach-Avatar, der plötzlich aus dem berühmten Hausmann-Porträt heraustritt. Beim virtuellen Bach ist genau das möglich.
Die junge Generation wird dann feststellen, Mensch, dieser Bach, das ist ja ein cooler Typ und der hat Ecken und Kanten und ist in gewissen Dingen ein Mensch wie du und ich. Und die Musik ist ja ehrlich gesagt auch ganz schön Rock'n'Roll.
Dazu passt auch ein Festivalauftakt der etwas anderen Art. Ein Bach-Pong-Turnier, angelehnt ans beliebte Bierpong-Spiel bei Studierenden, direkt vorm Bachdenkmal am zweiten Festivalabend mit musikalischer Zugabe nebenan in der Thomaskirche. Sehnsucht als Klangerlebnis im Programm Closer to Paradise. Derweil inmitten des Leipziger Marktplatzes ein Brückenschlag zwischen Zeiten und Kulturen gefeiert wird, mit der arabischen Passion des Ensembles Sarabande. Nur ein Programmpunkt auf der großen Bach-Stage bei freiem Eintritt am ersten Festivalwochenende. So vielfältig das Bachfest auch beginnt, der programmatische Kern ist klar gesetzt. Ernst und Experiment schließen einander nicht aus. Sie bedingen einander.
Transformation, also Verwandlung, Weiterentwicklung, das ist ein Konzept, was so alt ist wie die Musikgeschichte selbst. Bach selber hat eigene Musik häufig mehrfach verwendet.
Neu genutzt, weiterentwickelt und dabei etwas völlig Neues geschaffen. Beispielsweise mit Pergolesis Stabat Mater. Um dieses Prachtwerk der katholischen Kirchenmusik in die protestantische Thomaskirche zu transformieren, setzt Bach unter das Original kurzerhand einen neuen Text mit der Psalmparaphrase »Tilge höchster meine Sünden«. Beide Werke werden im Konzert am 19. Juni gegenübergestellt. Und auch das Weihnachtsoratorium erlebt seine Metamorphose aus zuvor entstandenen Huldigungsmusiken und erstrahlt am 14. Juni. Schauspieler Burkhard Klausner wird im 500 Jahre alten Auerbachs Keller den Faust mit Musik von Bach verbinden. Kulinarik inklusive. Dass Bach all das trägt, die leisen und lauten Töne, Experiment und Tradition, liegt für Michael Maul klar auf der Hand.
Du kannst mit Bach mutig planen, du kannst auch mal verrückt planen. Am Ende ist es so, Bach ist dein Freund.
Morgen startet das Bachfest Leipzig. Grit Schulze war das. Paint Your Path, auf Deutsch Mal deinen Weg, so heißt eine Ausstellung im Amsterdamer Van Gogh Museum. Es geht um den ganz eigenen künstlerischen Weg, einerseits. Andererseits beschäftigt sich die Ausstellung mit einer Annäherung an einen berühmten Künstler, eben an Vincent van Gogh. Zu sehen sind Gemälde des nigerianischen Künstlers John Madu. Er hat sie speziell für diesen Anlass geschaffen. Es ist die erste Einzelausstellung im Amsterdamer Van Gogh Museum. Unsere Korrespondentin für Westafrika hat den Nigerianer John Madu getroffen.
Breite Pinselstriche zeigen einen afrikanischen Mann, der an einem Tisch sitzt. Sein Gesicht ist verborgen hinter einem Buch mit japanischen Zeichnungen. Der Raum erinnert an Bilder von Vincent van Gogh, auf denen er sein Schlafzimmer in Aal dargestellt hat. Doch es gibt Gegenstände, die dort nicht reinpassen. In der Ecke steht kein alter Holzstuhl, sondern ein weißer Plastikstuhl, wie man ihn häufig in Afrika sieht. Auf dem Tisch liegt ein nigerianischer Reisepass. Das ist eines von 10 Gemälden des Künstlers John Madu. Er kommt aus Nigeria in Westafrika. Entstanden sind die Werke innerhalb von nur 3 Monaten. Darin mixt der Künstler Elemente des niederländischen Meisters mit Gegenständen aus seiner eigenen Lebenswelt. Und Madu gibt zu, dass er ein großer Van Gogh-Fan ist.
I really wanted to pay homage to this master I really love.
Es ist eine Hommage an den großen Meister, den ich sehr liebe. Also habe ich die Pinselstriche und die Farben so miteinander vermischt, dass die beiden Werke wie eins erscheinen. John Madu erinnert sich, dass er Van Goghs Gemälde zum ersten Mal in seiner Kindheit wahrgenommen hat. Sein Vater hatte Kalender mit impressionistischen Malern an der Wand hängen, erzählt der Nigerianer. Van Goghs Werke stachen mir direkt ins Auge, wegen der Gelbtöne, der Wirbel, der Pinselstriche. Bevor ich wusste, wer Van Gogh ist, kannte ich schon seine Werke. Die kleine Ausstellung ist etwas Besonderes, denn es ist die erste Einzelausstellung eines afrikanischen Künstlers im Van Gogh Museum in Amsterdam. Dass die Gemälde dort zu sehen sind, dafür haben die Bildbrecher gesorgt. Eine Gruppe junger Leute, die für das Museum arbeiten. Eine von ihnen ist Himaya Ayo, 22 Jahre alt.
It's a kind of representation to see an African artist be represented in a museum like this.
Es ist eine besondere Art der Repräsentation, einen afrikanischen Künstler in einem Museum wie diesem zu sehen. Es ist toll, an diesem historischen Moment teilzunehmen.
Historical moment.
Der afrikanische Van Gogh ist noch bis Anfang September in Amsterdam zu sehen.
Paint Your Path, Bilder von John Madu im Van Gogh Museum in Amsterdam. Der Bericht von Karin Bentsch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Wir haben weiterhin Probleme auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen dem Dreieck Werder und Lenin. Ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit 30 Minuten plus ab Glindow auf der südlichen A10. In großen Teilen Berlins fließt der Verkehr normal. Geduld brauchen Sie aber noch auf der A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof. Dauert es etwa 20 Minuten länger. Stockenden Verkehr haben wir außerdem auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding ab Wegstraße hier 15 Minuten plus. Und ein Hinweis noch für heute Nacht. Von 21 Uhr bis 5 Uhr früh wird die A100 zwischen dem Dreieck Charlottenburg und Funkturm in Richtung Neukölln gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Die USA haben sich in Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Laut Präsident Trump ist Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen nach der Vereinbarung nicht höher als 55% steigen. Chinesische Studenten sollen weiter an Hochschulen in den USA studieren können. Die formelle Zustimmung beider Seiten steht noch aus. In der JVA Berlin-Tegel ist erneut ein Straftäter nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Der 39-jährige Mann, der unter anderem wegen zwei Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt, war am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit September 2024. Alle anderen verliefen problemlos. Die Berliner Polizei sucht nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, dass Gefahrenpotenzial sei nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger bei Ausgängen geflüchtet. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
In Berlin-Kladow ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch heute Abend kontrolliert gesprengt werden. Er liegt aber in einem Waldgebiet, sodass nur etwa 90 Menschen den Sperrkreis von 500 Metern verlassen müssen. Auch ein Teil der Havel wird von der Wasserschutzpolizei abgesperrt. Das Krankenhaus in Kladow ist nicht betroffen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat sich bestürzt über den Tod der obdachlosen Ärztin Jenny de la Torre gezeigt. Wegner sagte, die Stadt verliere eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Obdachlosigkeit. De la Torre ist nach Angaben ihrer Stiftung im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Ärztin begann in den 90er Jahren am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Später eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin-Mitte.